Aus der Rubrik Bücher, die ich nicht gelesen haben werde. Licht im August von William Faulkner. Ich habe es nicht gelesen, ich werde es nicht mehr lesen und also nicht gelesen haben. Licht im August vom amerikanischen Time Magazine in die Liste der 100 besten englischsprachigen Erzählungen von 1923 bis 2005 aufgenommen, konnte mich nur bis Seite 25 an sich binden. 1932 wurde Licht im August in den USA publiziert, bereits 1935 erstmals in Deutschland veröffentlicht und damals zum Beispiel von Gottfried Benn begeistert aufgenommen, versuchte ich mich an eine Lizenzausgabe des ostdeutschen Verlages Volk und Welt aus dem Jahre 1975. Auch heute noch scheint es ein Klassiker, erst im vergangenen Jahr erschien eine Neuübersetzung im Rowohlt Verlag. Was musste ich beim Vergleich des Klappentextes der ostdeutschen Ausgabe mit verschiedenen Internetquellen feststellen? Im Osten wurden wir betrogen und belogen. Einigkeit herrscht noch bei der Angabe des Handlungsplatzes. Jefferson im fiktiven Landkreis Yokna-Pattawa County, in dem viele seiner Romane und Kurzgeschichten angesiedelt sind und dem das reale Oxford in Mississippi zugrunde liegt, wo William Faulkner seit seinem 5. Lebensjahr aufwuchs und auch den Rest seines Lebens, von einigen Unterbrechungen in New Orleans und Hollywood abgesehen, verbrachte. Doch dann, ich zitiere den ostdeutschen Klappentext. Zwei parallel laufende Handlungen, die Vergangenheit und Gegenwart der Gestalten lebendig werden lassen. Joe Christmas irrt jahrelang durchs Land, wegen seiner hellen Haut von den Negern nicht akzeptiert, wegen eines dunkelhäutigen Vorfahren von den Weißen verfemt. Diesem von Grausamkeit, Vorurteilen und Dummheit zerstörten Leben setzt Faulkner das Schicksal der Lena Grove entgegen. Die junge Frau folgt ihrem Geliebten nach Jefferson und wird überall von freundlichen Menschen aufgenommen. Der optimistische Ausklang des Buches trägt Licht in das Dunkel des Südens und bringt Faulkners Überzeugung zum Ausdruck, dass die Menschlichkeit siegen wird. Als Faulkner 1949 laut Internet oder 1950 nach ostdeutschem Klappentext den Nobelpreis gewann, sagte er in einer noch heute als leidenschaftlich gepriesenen Preisverleihungsrede: »Ich lehne das Ende der Menschheit ab. Die Menschheit wird nicht nur Bestand haben, sondern siegen.« Nun gut. Licht im August, im Englischen Light in August, spielt im Titel nicht auf das Dunkel im Süden der USA an. Zum einen zielt es auf das spezielle Licht in Mississippi, welches, ich zitiere, aus der fernen Vergangenheit zu kommen scheint. Gleichzeitig, und darüber schweigt der ostdeutsche Klappentext, war ein Licht zu dieser Zeit ein Slangausdruck für eine Schwangerschaft und steht für die Erwartung von Lena Grove. Ihr Neugeborenes wiederum kann in Faulkners Intention als Licht einer neuen Generation erhofft werden. Eine Generation, die ohne Rassismus, Vorurteile und Hass aus der Vergangenheit leben kann. Im Gegensatz zur im Osten rezipierten Dualität der Handlungsstränge sprechen andere Quellen von drei ineinander verschlungenen Erzählsträngen. Zum einen geht es um die unverheiratete schwangere Lena Grove, die den Vater ihres Kindes finden möchte und dieses Ziel mit einem an Naivität kaum zu überbietendem Optimismus bei einer hunderte Kilometer dauernden Fußwanderung zu erreichen versucht. Lena Grove soll, hier als positiv angenommene menschliche Qualitäten, wie zum Beispiel kindliche Unschuld, repräsentieren. Zum anderen haben wir Joe Christmas, wir beachten kurz die Initialen Jay-Z und kommen später darauf zurück, der in einer illegalen Alkoholfabrik arbeitet und nach einer von Missbrauch geprägten Kindheit in einem religiös-konservativen Haus, nun von Hass auf seine Mitmenschen getrieben und durch den ihm entgegenschlagenden Rassismus verbittert ist. Später wird er seine Geliebte, eine ältere Frau, die aus einer abolitionistischen Familie stammend gegen Rassismus kämpft, ermorden. Den dritten Erzählstrang bildet die Geschichte des Referents Gil Hightower, der von den Geschichten seines Großvaters, der erschossen wurde, als er Hühner stahl, besessen ist und damit alle nervt. Seine Ehefrau hat die Ehe gebrochen und Selbstmord begangen. So wurde er zum Paria der Gemeinde. Rundgemacht und zusammengebracht wird die Geschichte, als Byron Bunch, der neue Mann von Lena Grove, den Referent zu überzeugen versucht, dem für den Mord an seiner Geliebten inhaftierten Joe Christmas ein Alibi zu geben. Referent Hightower verweigert dies, öffnet Christmas aber bei seiner Flucht seine Tür. Sein Mörder ist jedoch dicht hinter ihm und tötet und kastriert Joe Christmas anschließend. Später hilft Referent Hightower Lena bei der Geburt ihres Babys. Alle Charaktere in Licht im August sind multidimensional. Jede und jede ist Subjekt und Objekt, Beobachter und Beobachtete, selbstzerstörerisch und gerichtet von den anderen, Täter und Opfer. Die Handlung wird nicht chronologisch erzählt, die Erzählungen der handelnden Personen werden oft von langen Rückblicken unterbrochen. Als europäischer Einfluss wird die Erzähltechnik des Bewusstseinsstroms verwendet. Die Isolation der einzelnen Charaktere kann als eines der Hauptthemen des Buches gesehen werden und trifft damit die Ansichten anderer Vertreterinnen der Südstaaten-Gothik, wie zum Beispiel Carson McCullers in Das Herz ist ein einsamer Jäger. William Faulkners Roman lässt jedoch noch eine ganz andere Lesart zu. Joe Christmas, wir beachten die Initialen Jay-Z, kann als Christusfigur gesehen werden. In Licht im August werden 66 Charaktere beschrieben. 66 Bücher bilden die Bibel. Christmas Tod, wie Jesus im Alter von 33, wird als gelassen beschrieben. Die Kugeln seines Mörders Percy Grimm treffen den Tisch, hinter dem sich Christmas verbirgt, wie Nägelholz. Lena und ihr vaterloses Kind lassen Parallelen zu Marie und Jesus zu. Licht im August besteht aus 21 Kapiteln, genau wie das Buch Johannes. An die Worte Johannes, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, erinnert Lena Groves Haltung, so unbeirrt glaubt sie an das Versprechen des Vaters ihres Kindes, für sie zu sorgen und der sie doch zurückgelassen hat. Die Sprache des Romans und die Intentionen erscheinen altmodisch, umständlich und langwierig und beruhen auf der These, dass jeder Mensch ein reicheres Innen- als Außenleben hat. Und auch wenn der Klang der Worte manchmal poetisch scheint, für meine agnostische Weltsicht ist dies zu viel. Nicht verwunderlich, dass William Faulkner als Einfluss von Heinrich Böll und Alfred Anders gesehen wird. Auch zwei Pulitzer-Preise von 1955 und 1963 sowie der National Book Award 1955 werden mich die nächsten Jahre nicht dazu bringen, Licht im August zu lesen. Sicher interessante sind Filme, die entweder auf eigene Arbeiten Faulkners zurückgehen oder für die er die Drehbücher verfasste, zum Beispiel für Chandlers Tod Schlafenfest, die Verfilmung seines Romans Der lange heiße Sommer mit Paul Newman und Orson Welles oder Duell in den Wolken mit Rock Hudson in der Regie von Douglas Sirk.
Eine Meile weiter unten war sie an ihm vorübergegangen. Es stand neben der Straße, die Maultiere schliefen im Geschirr, ihre Köpfe wiesen in die Richtung, in der sie marschierte. Sie sah das Fuhrwerk und sie sah die beiden Männer, die hinter dem Zaun neben einer Scheune hockten. Nur einmal schaute sie auf den Wagen und auf die Männer, mit einem einzigen, alles umfassenden, unschuldigen und tiefen Blick. Sie blieb nicht stehen. Wahrscheinlich hatten die beiden hinter dem Zaun gar nicht gemerkt, dass sie zu dem Wagen oder zu ihnen hinübersah. Sie blickte sich auch nicht um. Langsam ausschreitend in ihren groben Schuhen, die an den Gelenken offen standen, entfernte sie sich aus dem Gesichtsfeld der beiden, bis sie, eine Meile weiter, auf der Höhe angelangt war. Dann setzte sie sich, die Füße im Graben, auf die Böschung und zog die Schuhe aus. Ein wenig später wurde das Geräusch des Fuhrwerks vernehmbar. Sie hörte es eine ganze Weile, ehe es die Wegsteigung herauf in Sicht kam. Das scharfe, spröde Knacken und Klappern seines verwitterten Holzes und ungeschmierten Metalls ist langsam und furchtbar. Ein träges, trocken knallendes Geknatter, das in dem heißen, reglosen, fichtentrunkenen Schweigen des Augustnachmittages eine halbe Meile weit zu hören ist. Obgleich die Maultiere stetig und unermüdlich, wie in Hypnose, dahinstampfen, scheint das Gefährt nicht vorwärts zu kommen. Es scheint, so unendlich langsam ist sein Vorwärtsrücken, für immer und ewig in mittlerer Entfernung unschlüssig schwebend zu verharren, gleich einer armseligen Perle an der sanft roten Straßenschnur. So stark ist dieser Eindruck, dass der Wagen dem Auge entschwindet und Gesicht und Gefühl, gleich wie die Straße, schlaftrunken verschmelzen und eins werden mit all den friedvollen, monotonen Übergängen von Dunkel zu Tag. Der schon ausgemessene Faden rollt auf die Spule zurück. Und das Geräusch, aus einem Wagen irgendwoher jenseits aller Entfernung dringend, trifft schließlich das Ohr träge und furchtbar. Ein sinn- und bedeutungsloser Schall, als wäre das da auf der Straße ein Geist, der eine halbe Meile vor dem eigenen Leib einherreist. Schon so weit zu hören und noch nicht zu sehen, denkt Lena. Sie denkt sich schon in Bewegung, wieder fahrend, denkt, dann wird es so sein, als ob ich eine halbe Meile fahre, schon ehe ich in den Wagen gestiegen bin, ja, ehe er an der Stelle ist, wo ich gewartet habe. Und wenn ich nicht mehr drin sitze, wird er noch eine halbe Meile ohne mich mit mir weiterfahren. Sie wartet. Jetzt blickte sie gar nicht mehr zu dem Fuhrwerk hin, während das Denken müßig und rasch und leicht weiter verläuft, erfüllt von namenlosen, freundlichen Gesichtern und Stimmen.